Die Umfragewerte abgestürzt. Die Parteispitze zurückgetreten. Der inhaltliche Kurs unklar. Die Grünen gehen ziemlich ramponiert aus der Ampelkoalition. Bringt das selbsternannte Team Robert jetzt die Wende? Mit Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio erzählen wir, wie sich die Grünen jetzt auf den anstehenden Winterwahlkampf vorbereiten. An diesem Wochenende ist Parteitag und der wird entscheidend für den Neustart der Grünen. Von Flügelkämpfen, ideologischem Spagat und Küchentischen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 15. November. Hallo Birte.
Hallo Viktoria.
Von dem Abend, als die Ampelkoalition zerbrochen ist, da haben bestimmt noch viele den Auftritt von Kanzler Olaf Scholz im Kopf.
Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Und vom entlassenen Finanzminister Christian Lindner.
Damit führt er Deutschland in eine Phase der Unsicherheit.
Die haben sich im Prinzip so gegenseitig die Schuld dafür gegeben, dass die Regierung auseinandergeflogen ist. Aber auch die Grünen sind vor die Kameras getreten.
Dennoch will ich sagen, für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt.
Wie hast du diesen Auftritt der Grünen wahrgenommen?
Ja, ich habe das an dem Abend so empfunden, dass die das da als Team zu Ende bringen wollten. Da ist ja nicht nur der designierte Kanzlerkandidat Robert Habeck vors Mikro getreten. Auch Annalena Baerbock hat gesprochen.
Das ist kein guter Tag für Deutschland und auch kein guter Tag für Europa. Wir werden aber unserer Verantwortung weiter gerecht werden.
Und im Hintergrund standen die vier anderen, die viele, viele Stunden bei Koalitionsausschüssen dabei waren, verhandelt haben für die Grünen. Das sind die beiden noch Parteivorsitzenden, Ricarda Lang und Omid Nuripur, und die beiden Fraktionsvorsitzenden, Britta Hasselmann und Katharina Dröge. Und die standen da so ein bisschen bedröppelt in der Dunkelheit vorm Kanzleramt, vor diesem Zaun. So nach dem Motto, wir rücken jetzt als Partei auch näher zusammen. Auch die beiden führenden Köpfe, Annalena Baerbock und Robert Habeck, denn deren Verhältnis war ja in den letzten Jahren nicht immer ganz leicht. Und für mich war das auch nochmal ein Zeichen, dass die da beide vor die Mikrofone getreten sind.
Also alle zusammen, so tatsächlich physisch, aber auch als Symbol hast du das Gefühl. Wie ist denn die Stimmung in der Partei gerade wirklich? Ist da auch so viel Einigkeit?
Ich glaube, die ist gerade unterschiedlich. Also direkt nach dem Moment, als klar war, die Regierung ist geplatzt, die Ampel ist zu Ende, da habe ich keine Szenen erlebt, wie wir sie bei der SPD gesehen haben, die ihren Kanzler ja dann mit Standing Ovations und viel Applaus in der Nacht noch empfangen haben. Also bei den Grünen war da keine große Feierstimmung. Da gab es bei vielen erstmal so einen kleinen Schockmoment, haben die mir geschildert. Was heißt das auch für das Land in so einer Zeit? Donald Trump an dem Tag gewählt, Ukraine-Krieg geht weiter, der Nahe Osten, viele Krisen. Und es gab aber auch die, die so ein Stück weit erleichtert waren und sind und sehr schnell umgeschaltet haben in diesen Wahlkampfmodus, die Zeichen auf Neustart stellen wollen und jetzt sagen, wir gucken jetzt einfach geeint nach vorne. Ich glaube aber, ganz so harmonisch wird das auf dem Parteitag nicht werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Gefühle und die Grünen sind am Ende ja auch immer noch die Grünen und dafür bekannt, dass sie auch gerne diskutieren über all das, was sie in der Regierungszeit erlebt haben.
Als Partei hatten die Grünen das ja echt nicht leicht. In den letzten zwei Jahren. Also die haben niedrige Umfragewerte. Aktuell sind es zwischen 9% und 12%. Im September ist erst der Parteivorstand zurückgetreten.
Ricarda Lang und Omid Nuripur kündigten heute überraschend an, im November als Parteivorsitzende zurückzutreten und mit ihnen der gesamte Vorstand. Damit ziehen sie die Konsequenz aus einer Reihe von schlechten Wahlergebnissen bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.
Und einen Tag später dann noch der Vorstand der Grünen Jugend, aus der Partei sogar ausgetreten. Wie geht die Partei raus aus dieser Zeit in der Ampel? Wie gebeutelt sind die?
Ich glaube, für die Grünen gab es da mehrere Probleme in der Regierung. Eines ist, dass sie so ein bisschen zerrissen wurden, von verschiedenen Seiten auch unter Druck standen. Auf der einen Seite gibt es die, die klar für grüne Kernüberzeugungen stehen. Das sind Teile des linken Flügels der Partei, aber auch Organisationen, die den Grünen nahestehen. Klimaschutzorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, Flüchtlingshelfer. Und die haben gesagt, Mensch, was macht ihr denn da eigentlich in der Regierung? Ihr geht diese ganzen Kompromisse ein, überschreitet da ganz klar Grenzen, das können wir eigentlich gar nicht mehr mittragen.
So hat ja auch der Bundesvorstand der Grünen Jugend seinen Parteiaustritt begründet, Ende September, wie Katharina Stoller.
Ich bin nicht mit dem Anspruch politisch aktiv geworden, immer wieder schlechte Kompromisse mittragen zu müssen und vor allem für eine Politik gerade zu stehen, die ich falsch finde.
Und auf der anderen Seite wurden sie von einigen als die großen Bremser empfunden in der Koalition, die zum Beispiel noch weiteren Verschärfungen beim Asylrecht im Wege standen. Also den einen war es immer viel zu viel, den anderen viel zu wenig. Und vielleicht müssen sie sich da auch ein bisschen eingestehen, dass diese Vorstellungen davon, wie man Politik machen kann, absolut an Grenzen gestoßen sind, auch unter den vielen Krisen und den Umständen der Zeit. Wenn wir uns zurückerinnern an den Sommer 2022, da lagen die Grünen bei 23% in den Umfragen. Annalena Baerbock, Robert Habeck, die beliebtesten Politiker des Landes. Und sie sind damit auch so ein bisschen zum Ziel von anderen Parteien geworden. Das fing dann damit an, dass politische Gegner auch angefangen haben, den Grünen für vieles die Schuld zu geben. Jeder hat da mal mitgemacht, die CSU besonders laut. Und die Grünen, das muss man auch sagen, die haben sich nicht so richtig dagegen gewehrt. Und die haben gesagt, da stehen wir drüber, wir lassen uns nicht provozieren. Egal wie niveaulos das zum Teil auch ist. Auch da sagen sie inzwischen, da hätten wir uns wehren müssen, das war wohl ein Fehler.
Und jetzt stehen Sie kurz vor einem ziemlich abrupt zu organisierenden Wahlkampf. In welchem Zustand ist die Partei? Wie stehen die Grünen da jetzt da?
Ja, die Vorbereitungen auf diesen Wahlkampf, die liefen im Hintergrund schon. Denn dass die Ampel irgendwann zerbrechen kann, das kann, glaube ich, für keinen der Ampelpartner wirklich überraschend kommen. Aber es ist natürlich schon jetzt nochmal was anderes, wenn es plötzlich ernst wird und von heute auf morgen wirklich da alles hochgefahren werden muss. Da gibt es einige, die jetzt super motiviert sind, die sagen, ja, endlich sind wir die Ampel los und jetzt legen wir wirklich los, alles auf Neustart und wir haben Bock auf Wahlkampf. Und dann gibt es da einige echt erschöpfte und enttäuschte Landesverbände, die jetzt auch schon ein paar Wahlen in den Knochen haben. Also mindestens mal die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern und die Europawahl. In Thüringen und Brandenburg sind die Grünen ja auch aus dem Landtag geflogen. Das bedeutet auch, dass die da jetzt keine professionellen Strukturen oder deutlich weniger haben. Da gibt es keine Fraktion. Da kommt es voll auf Ehrenamtliche an. Und es gab Angriffe auf zahlreiche auch Ehrenamtler, die Plakate gehängt haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwo auf dem Land unterwegs, jetzt wird es auch noch um 4 Uhr dunkel und ich muss da Plakate aufhängen, mein Gefühl ist doch noch ein bisschen mulmiger. Und es gibt durchaus Kreisverbände. Da gibt es gar nicht zwei Grüne, die sagen, hey, lass uns mal zusammen hier im Landkreis rumfahren und Plakate aufhängen. Da gibt es auch häufig mal Versuche, dass man sich da überparteilich zusammentut, dass denn da irgendwelche Sozialdemokraten und Grüne gemeinsam losfahren, um diese Plakate aufzuhängen. Zumindest die Spitze hier in Berlin, die bereitet sich auf so einen richtig heftigen und schmutzigen Wahlkampf auch vor. Aber so richtig viel Lust auf Winterwahlkampf, den haben zumindest nicht alle Grünen.
Erstmal sind jetzt zum Wahlkampfstart ja alle Blicke auf Robert Habeck gerichtet. Der hat seine Kanzlerkandidatur ja in zwei Videos angekündigt. Das erste war eher so eine versteckte Botschaft, angelehnt an Taylor Swift, hatte er da ein Armband mit der Aufschrift Kanzler-Era. Und am Tag danach dann die offizielle Ankündigung. Das war ein Video am Küchentisch.
Ich bin hier bei Freunden in der Küche. An Tischen wie diesen kommen Menschen zusammen. Sitzen Millionen von Ihnen, von euch, morgens beim Kaffee, hören Radio, lesen Nachrichten in der Zeitung oder im Handy. Ich auch.
Und von der Anmutung her gab es so einen Eindruck, da möchte man sehr locker und sehr nahbar wirken. Wie hast du das wahrgenommen? Wie präsentiert sich Robert Habeck da?
Das war auf eine gewisse Art und Weise so ein typischer Robert Habeck, der da fast 9 Minuten lang redet und am Küchentisch eben sitzt. Das ist auch wirklich die Küche von Freunden, die er wohl ganz gut findet, wo er häufiger auch schon mal diskutiert hat. Und da erklärt er lange, warum er in die Politik gegangen ist, wie er das Land gerade wahrnimmt, wie er die Welt wahrnimmt, um dann so langsam zu sagen, welche Rolle er in Zukunft spielen möchte. Aber auch das sagt er nicht ganz klar.
Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Aber das ist nicht meine. Das ist Ihre Entscheidung. Nur Sie können das entscheiden.
Er sagt nicht, ich möchte Kanzler, ich möchte deutscher Bundeskanzler werden, wie es Olaf Scholz bei ähnlich miesen Umfragewerten vor der letzten Bundestagswahl gemacht hat oder wie es Friedrich Merz mit jeder Pore ausstrahlt. Auf einer anderen Seite, finde ich, hebt er sich dann schon nochmal von den anderen ab, weil er in diesem Video ja auch sagt, hey, ich habe als Vizekanzler gelernt, wie man Krisen bewältigt, aber Leute, ich habe da Probleme zwar gelöst, aber auch Rückschläge erlebt und ich habe Fehler gemacht und ich lerne daraus auch jeden Tag. Und wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, mich zurückerinnere an den Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview mit Karin Mioska, die hat ja mehrfach nachgefragt, welche Fehler er denn eigentlich gemacht hat.
Was würden Sie sagen, ist Ihr Anteil an dem Unwürdigen aus? Warum ist es Ihnen nicht gelungen, diese Regierung doch so zusammenzuführen und zu moderieren, dass sie funktioniert?
Da hat Olaf Scholz zum Beispiel keinen klaren Fehler benannt.
Ich bin überzeugt, dass ich alles dafür getan habe, dass es geht. Und wenn man
also da erlebe ich Robert Habeck schon als den, der wählt das Wort Demut ja auch selbst in diesem Video, so ein bisschen demütig, ein bisschen staatstragend und auch selbstkritisch rüberkommt. Und ich glaube, damit unterscheidet er sich am Ende dann schon von anderen möglichen Kandidaten.
Als Reaktion auf Habecks Kanzlerkandidatur, da gab es auch viel Häme. Also angesichts der Umfragewerte und auch vom Image der Grünen und auch von Robert Habeck, da haben sich einige gefragt, warum ausgerechnet er das ernsthaft versuchen will. Warum traut er sich das?
Weil er viel Regierungserfahrung, wie er auch selber sagt, jetzt gesammelt hat, weil er es, glaube ich, schon mal werden wollte zu einer Situation, als die Grünen noch ganz andere Umfragewerte hatten und weil er immer noch einer der starken, wenn nicht der stärkste Mann dieser Partei letztendlich ist. Er hat, nehme ich mal an, lange auch noch mal überlegt, wie verkauft man es, wie macht das, will er das wirklich machen, weil er sicherlich auch weiß, was da auf ihn zukommen kann, was das für ein Wahlkampf werden kann. Ob er das wirklich will und hat da sicherlich auch ein paar Bedingungen gestellt, dass er da ein gutes Team zusammengestellt bekommt, sich zusammenstellen kann. Eigentlich hätten Ricarda Lang und Omid Nuripur, die ja noch die Vorsitzenden der Grünen sind, die Partei auch in den Bundestagswahlkampf führen sollen.
Kaum war die Doppelspitze bei den Grünen diese Woche überraschend abgetreten, da kursierten auch schon die Namen möglicher Nachfolger. Franziska Brandner und Felix Banaschak. Die eine gilt als enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sie ist derzeit Staatssekretärin in dessen Wirtschaftsministerium. Der andere war Vorsitzender des großen und einflussreichen NRW-Landesverbandes. Heute haben Brandner und Banaschak dann auch offiziell erklärt, dass sie kandidieren wollen für den Parteivorsitz der Grünen.
Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, doof, das Ganze kostet jetzt auch noch mal Zeit. Und die neuen Gesichter hinter Robert Habeck, die kennt ja kaum jemand jetzt. Und die haben jetzt auch in diesem kurzen Wahlkampf keine Zeit, wirklich bekannt zu werden. Andererseits, und darauf bauen die Grünen ja auch ein bisschen, sagen sie, vielleicht ist das auch eine Chance, wenn wir was Neues vermitteln wollen, wenn wir das Ampel-Image loswerden wollen, wenn wir sagen wollen, hey, jetzt wollen wir Aufbruch vermitteln, dann ist das vielleicht die Chance, das Ganze auch mit neuen Gesichtern zu verbinden. Leute, die eben nicht so sehr mit der Ampel verknüpft sind.
Und ab heute beim Parteitag der Grünen, da werden diese neuen Gesichter an der Parteispitze ja gewählt. Eines, das könnte Franziska Brandner sein. Wer ist sie?
Franziska Brandner ist Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium bei Robert Habeck, ist eine enge Vertraute, hat auch ein sehr gutes Verhältnis zu Annalena Baerbock, der Außenministerin. Die hat viel politische Erfahrung.
Ursprünglich dachten wir, unsere Rolle wird es sein, die Partei mit Blick auf Regierung, Fraktion noch mal stärker zu positionieren. Ja, die Phase ist jetzt dann etwas abgekürzt. Und deswegen wird unsere Hauptaufgabe sein, jetzt die Partei zu mobilisieren, gut aufzustellen für den Wahlkampf.
Sie hat ihr Direktmandat gewonnen für die Grünen bei der letzten Bundestagswahl in Heidelberg, war im Europaparlament. Europa, also es ist auch eines ihrer Herzensthemen. Sie ist auch nicht ganz unumstritten in der Partei, vor allem im linken Flügel, weil sie eben für einen totalen Kurs der Mitte steht, für einen sehr pragmatischen Kurs, für Wirtschaftsthemen, auch eher, ich sag mal, schwarz-grün zugewandt ist. Deswegen ist sie in der Partei insgesamt nicht ganz unumstritten.
Dann geht es auch noch um Felix Banaschak. Was müssen wir zu ihm wissen? Wo ist der politisch einzuordnen?
Der kommt vom anderen Flügel der Partei, vom linken Flügel. Der ist 35 Jahre alt, kommt aus dem Ruhrgebiet, war zuletzt in wichtigen Ausschüssen hier im Bundestag Wirtschaft und Haushalt. Und ich finde, der bringt noch mal einen anderen Sound mit in diese Partei.
Ja, meine Damen und Herren, hallo auch von mir. Erstmal sorry, dass ich Sie so ein bisschen geghostet habe die letzten Tage. Now you know.
Er hat auch gezeigt, dass er Krisen managen kann, auch in der Partei, dass er die Partei führen kann in schwierigen Situationen. Und er war Co-Vorsitzender der Grünen in NRW. Und zwar in einer Zeit, als es denen gerade nicht so gut ging, als sie aus der Regierung geflogen sind, als die viele Sitze im Landtag verloren hatten. Und dann hat er es geschafft, die Grünen bei der nächsten Wahl wieder zu einem guten Ergebnis zu führen und ist dann gegangen. Am letzten Tag hat er noch schön den schwarz-grünen Koalitionsvertrag mit ausverhandelt und dann am Ende auch unterschrieben. Und für ihn wird, glaube ich, eine wichtige Aufgabe sein, die Partei und eben ihre Flügel und das alles in einer guten Balance zu halten und dann vielleicht dem Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten Robert Habeck da den Rücken frei zu halten.
Ich höre schon raus, die Flügel innerhalb dieser Partei, die sind sehr wichtig. Kannst du noch mal sagen, welche Flügel gibt es bei den Grünen?
Es gibt den linken Flügel, von denen eben Felix Banaschak kommt, der eher für die grünen Werte pur steht. Und dann gibt es auf der anderen Seite den sogenannten Realo-Flügel, da wo eben Franziska Brandner auch dabei ist. Zudem zählt auch Robert Habeck offiziell, auch wenn er sagt, ach, ich bin gar nicht so ein Flügeltyp, ich mache mir da eigentlich gar nichts raus. Und dieser Realo-Flügel ist dann eher der, der so einen pragmatischen Kurs verfolgt, einen eher mittigeren Kurs.
Für welchen Kurs der Grünen würde denn dann dieses Trio stehen, wenn es so gewählt wird auf dem Parteitag?
Klar, erstmal für einen pragmatischen Kurs. Denn am Ende steht da ja Robert Habeck ganz vorne. Und das ist einer, der will regieren und der will dafür auch Kompromisse eingehen, bei denen er nicht unbedingt die pure grüne DNA vertritt. Habecks Idee ist immer so ein bisschen, dass er auch am liebsten Bündnisse mit allen schmieden will und auch mal dem politischen Gegner vielleicht irgendwas gönnt und dafür selber was bekommt. Und dahinter dann eben Franziska Brandner, die natürlich auch den kompletten Kurs der Mitte verfolgt. Und der Job von Felix Banaschak wird es sein, die Stimme des linken Flügels zu sein und da so eine ausgleichende Wirkung zu haben, um die Partei nach innen eben zusammenzuhalten. Das ist eben auch ein Job von Parteivorsitzenden.
Also stellt sich Robert Habeck da ein Team nach seinen Vorstellungen zusammen?
Ich finde das ehrlich gesagt nachvollziehbar, dass Robert Habeck sich da jetzt ein Team zusammenbauen will, auch ein Stück weit, was einen guten und erfolgreichen Wahlkampf machen kann. So wie das übrigens andere Parteien natürlich auch machen. Und jetzt sind die Bedingungen ja noch mal ein bisschen schärfer, weil die Zeit drängt, weil der Wahlkampf so kurz ist, weil alles so schnell passieren muss. Und da muss man sich ja erst recht aufeinander verlassen können. Denn er kann ja auch selber nicht auf jeder Bühne stehen, an jedem Küchentisch, zu dem er alle eingeladen hat, sitzen oder in jeder Talkshow. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass er da ein funktionierendes Team hat, was ihm im Hintergrund hilft, was ihn aber auch ansonsten in der Öffentlichkeit gut vertreten kann.
Die Grünen stellen also ein neues Führungsteam auf vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Und müssen sich auch inhaltlich neu positionieren. Wohin es geht, das wird sicher auch der Parteitag zeigen. Wie schätzt du das ein? Auf welche Inhalte werden die Grünen jetzt im Wahlkampf setzen?
Das ist ehrlich gesagt noch nicht ganz klar. Ich glaube, sie werden natürlich versuchen, wieder zurück zu ihren Themen zu kommen. Ein Thema, was sicherlich zentral sein wird, das ist ja das grüne Kernthema, wird die Klimakrise sein. Und da könnten sie auf eine gewisse Art und Weise auch, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir sind ja gerade in einer Zeit, das ist ja nicht mehr so, dass jede Woche tausende Menschen auf die Straße gehen und für mehr Klimaschutz protestieren und alle sagen, hey, Klimaschutz, super wichtig. Und plötzlich auch andere Parteien mit Klimaschutz werben. Ganz im Gegenteil, das Thema hat in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ein bisschen an Bedeutung verloren. Obwohl wir ja gerade erleben, was passieren kann. Zum Beispiel in Spanien, in Valencia. Auch bei uns nehmen Wetterextreme zum Beispiel zu. Aber die gesellschaftliche Stimmung ist eine andere. Also da sagen die Grünen, vielleicht müssen wir da auch echt einen Abwehrkampf führen. Dass jetzt nicht auch alles rückabgewickelt wird, was aus ihrer Sicht jetzt richtig ist, was sie richtig aufs Gleis gesetzt haben. Die Energiewende, das Deutschlandticket, das Verbrenner aus. Dass das nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern aus ihrer Sicht wollen sie diesen Weg eben weitergehen. Die Frage wird so ein bisschen sein, wie können Sie das am Ende vermitteln und schaffen Sie es vielleicht auch, eine positive Erzählung dem Klimaschutzthema zu verpassen? Und dann ist noch so ein Thema, was ich immer wieder gehört habe in den letzten Tagen, eins, das erstmal weit weg klingt, Europa und der Frieden in Europa. Da geht es Ihnen auch noch mal ganz klar um die Ukraine, um die deutsche Haltung, um die europäische Haltung zur Ukraine, weil Sie sagen, Wladimir Putin bedroht nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa, auch die deutsche Sicherheit. Und deswegen müssen wir weiter klar an der Seite der Ukraine stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir dafür besser vorbereitet sind, auch wenn das bedeutet, noch mehr Geld in die Bundeswehr zu stecken.
Das heißt, anzuerkennen, dass ein 2% NATO-Ziel in unserer heutigen Lage nicht mehr ausreichen wird.
Dass das so geräuschlos passiert in einer Partei, in einer friedensbewegten Partei, wie die Grünen es ja sind, das hätte, glaube ich, vor ein paar Jahren, hätten das viele nicht für möglich gehalten.
Die Grünen wollen also einerseits inhaltlich zurück zu ihren Kernthemen. Andererseits müssen sie ja auch mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen, sich dafür womöglich breiter aufstellen. Geht das gleichzeitig?
Ich glaube, das ist ein Spagat. Und ich glaube, dass die Grünen jetzt auch auf diesem Parteitag diese Grundfrage für sich beantworten müssen. Was wollen sie eigentlich? Wollen sie weiter mitregieren? Wollen sie kompromissbereit sein? Oder bestehen sie darauf, einfach auf grüne Inhalte pur zu setzen? Wenn sie sagen, wir wollen Letzteres, dann sehe ich nicht, wie sie an alte Umfragewerte, an Wahlergebnisse wieder anknüpfen wollen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Partei gerade sagt, nee, wir setzen jetzt auf grüne Ideen pur, sondern dass sich die Mehrheit dann doch mit einem pragmatischen Kurs anfreunden kann. Ansonsten wäre es ja auch nicht konsequent, Robert Habeck als vielleicht Kanzlerkandidaten loszuschicken.
Und wer jetzt gerade auf die Homepage der Grünen geht, da wird direkt ein Banner angezeigt, komm ins Team Robert. Jetzt mit Blick auf den Parteitag der Grünen, was würdest du sagen, tagt da jetzt auf dem Parteitag Team Robert, also die Grünen, die da geschlossen hinter Robert Habeck stehen, oder was glaubst du, wie das wird?
Also ich glaube, es wird schon so ein Parteitag sein, wo sie alle hinter Robert Habeck ein bisschen zusammenrücken werden und ihm, glaube ich, den Rücken stärken würden. Vielleicht auch jetzt echt nochmal anders, wo die Ampel auseinandergebrochen ist und sie ja eigentlich schon mitten im Wahlkampf stecken. Ich glaube, dass er und die Regierungsmannschaft sich da trotzdem nochmal einiges auch an Kritik und vielleicht auch an Warnungen abholen werden, dass ihm da inhaltlich ein paar Botschaften mitgegeben werden, weil eben an der Basis auch der Unmut darüber zum Teil groß war, wie weit die Grünen eben gegangen sind, wie viele Kompromisse sie gemacht haben, in der Asylpolitik eben zum Beispiel. Deswegen glaube ich, auch auf diesem Parteitag wird die Debatte um Asyl und Migration wieder sehr intensiv werden. Es gibt viele Grüne, die auch in den letzten Jahren in die Partei eingetreten sind, weil sie sich ganz stark eingesetzt haben für Geflüchtete. Und die gucken jetzt sehr befremdlich auf das, was in den letzten Jahren passiert ist in der Regierung. Also, dass eine grüne Regierung mitgetragen hat, dass eine Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt wird, dass es Grenzkontrollen gibt, dass das Asylrecht verschärft wird. Da sagen viele, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, das ist ein ganz zentraler Konflikt in dieser Partei. Es gab ja durchaus Zeiten, wo Fridays for Future gemeinsam mit Grünen und anderen Organisationen auch aufgerufen hat zu bestimmten Demonstrationen und so weiter, wo man versucht hat, Leute zu mobilisieren, wo sich auch Organisationen im Wahlkampf beispielsweise stark machen für eine Partei, für den Kurs einer Partei. Und wenn die aber nicht mehr hinter dem stehen, was die Grünen da irgendwie wollen, dann fehlt ihnen auch ein Stück weit Unterstützung eben genau von diesen Menschen, die im Zweifel auch ehrenamtlich sich für die Ziele der Grünen stark machen. Ich glaube aber, es wird nicht so laut knallen, wie sich das vielleicht einige vor ein paar Wochen noch vorgestellt haben oder vielleicht auch befürchtet haben. Und man muss ja auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass Robert Habeck da jetzt auf der anderen Seite auch irgendwie weggeboxt hat, dass da irgendwo ein linker Spitzenmann oder eine Spitzenfrau vom linken Flügel bereitsteht und sagt, hey, aber ich möchte doch eigentlich hier die vielleicht Kanzlerkandidatin werden. Also da sehe ich zumindest niemanden mit vergleichbarer Strahlkraft. Und ich glaube, dass damit auch so ein bisschen die Kursfrage der Partei im Groben zumindest beantwortet ist, wie das dann im Konkreten aussieht und wo die Partei dann doch vielleicht nochmal Grenzen einzieht. Das wird sie dann miteinander noch beantworten und diskutieren müssen. Das wird sich sicherlich auch im Wahlprogramm widerspiegeln.
Birte, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Birte Sönigsen ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und behält von dort aus die Grünen im Blick. Alle Infos zu den wichtigsten Entscheidungen auf dem Parteitag der Grünen findet ihr wie immer auf tagesschau.de und den Link in unseren Shownotes. Wenn ihr gerne FKM hört, dann erzählt doch gerne auch mal Freunden und Familie von uns. Jede Empfehlung freut mich und das Team. Nächste Woche gehen wir mit FKM ins Krankenhaus. Eine Sorge dort: Keime, die gegen Antibiotika resistent sind und gegen die es keine medizinische Lösung mehr gibt. Wie schlimm die Lage schon ist und welche Wege aus dieser Krise führen könnten, das erfahrt ihr in unserer Folge am Montag. Autorin der heutigen Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Moritz Ferle. Produktion Konrad Winkler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und der Podcast-Tipp von heute. Im Podcast Wo bist du? Verschollen auf der Flucht geht es um die tausenden Menschen, die schon auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa verschwunden sind. Hinter diesen Zahlen stecken echte Menschen. Das Rechercheteam des Podcasts hat monatelang Menschen begleitet bei der Suche nach ihren vermissten Familienmitgliedern.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wo bist du, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.